Ja, wir haben uns am 24. schon mit dem Thema das Fest der Liebe beschäftigt. Ich möchte heute da etwas weitermachen. Das Fest der Liebe, so wird es von vielen genannt, Weihnachten. Ich hatte auch einige Statistiken erwähnt, die wiederhole ich kurz, da nicht alle an Weihnachten da waren. Und zwar laut einer Umfrage glauben oder wissen 90% aller Befragten in Deutschland, warum Weihnachten gefeiert wird. Ja, sie wissen zumindest, es hängt mit der Geburt Jesu Christi zusammen. Bei Kindern ist es weniger, aber bei Erwachsenen sind es etwa diese 90%. 10% wissen es also nicht. 80% der Befragten sind der 99% der Befragten sind der Meinung, dass Weihnachten viel zu sehr kommerzialisiert ist. Und 80% sind der Meinung, dass kein religiöser Bezug zu diesem Fest mehr besteht. Man weiß zwar, es hängt mit der Geburt Jesu zusammen, aber man denkt an Weihnachten nicht daran. Ja. Es hat keine Bedeutung. Für die meisten hat es die Bedeutung, man schenkt sich etwas, man ist zusammen, es ist das Fest der Liebe. Und weil dieser Anspruch da ist, dass es das Fest der Liebe ist, hat man eben auch den Anspruch, oder viele haben den Anspruch, es muss ein perfektes Fest sein. Es muss das Essen stimmen, es muss alles genau passen, die Geschenke müssen stimmen. Es muss das Miteinander natürlich stimmen, das muss harmonisch sein. Auch wenn es vielleicht unter dem Jahr gar nicht so harmonisch zugeht, an Weihnachten muss es dann einfach passen. Da muss man sich zusammenreißen und zumindest so tun, als wäre alles in Ordnung. Diesen Anspruch haben viele, ist wieder nicht bei allen so, aber ich spreche jetzt einfach mal von vielen. Und tatsächlich ist es das Fest, wo sehr viel Streit leider trotzdem aufkommt. Diese hohen Erwartungen, die viele an dieses Fest haben, an dieses Fest der Liebe und der Harmonie, werden eben oft doch nicht erfüllt. Und so kommt es oft zu Streit. Irgendwas, was geschwelt hat während dem ganzen Jahr, kommt zum Vorschein. Konflikte brechen aus und das Fest der Liebe ist gar nicht mehr so das Fest der Liebe. Muss aber nicht sein. Es kann auch sein, dass man es schafft, diesen Schein aufrecht zu erhalten und so das Weihnachten miteinander zu verbringen. Und natürlich kann es auch sein, das Optimale, dass man wirklich gern zusammen ist und eine schöne Zeit miteinander verbringt. Das Fest der Liebe wollte ich deswegen zum Thema machen, weil dieser Wunsch nach Liebe, der ist ja generell vorhanden. Der Mensch sehnt sich irgendwo nach Liebe, er sehnt sich danach, geliebt zu werden, Liebe zu erfahren. Und dann kann es natürlich genau deswegen sein, dass an solch einem Tag diese Sehnsucht irgendwie zum Vorschein kommt und man sich wünscht, dass es so ist, wie man es vielleicht von früher kennt, von der Kindheit oder wie auch immer, wenn man eine geborgene Kindheit gehabt hat und schöne Erinnerungen an Weihnachten hat, dann bleibt dieser Wunsch, vielleicht diese Sehnsucht als Erwachsener bestehen. Was aber viele vergessen bei diesem Fest der Liebe, ist die eigentliche Quelle der wahren Liebe. Die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. Und Gott ist derjenige, der unser Bedürfnis nach Liebe wirklich stillen kann. Alles andere ist oft nur ein Ersatz für das Eigentliche, wonach der Mensch sich sehnt, nämlich nach der Liebe Gottes. Und der Mensch neigt dazu, diese Sehnsucht durch verschiedene Dinge auszufüllen. Sei es jetzt durch Liebe, durch andere, sei es durch andere Beschäftigung, durch Süchte, was auch immer. Er versucht, diese Sehnsucht auszufüllen und schafft es nicht, weil er an die eigentliche Quelle nicht denkt, nämlich Gott selbst. Diese Liebe, die von Gott ausgeht, zeigt sich ganz besonders natürlich an dem Weihnachtsereignis, an der Geburt des Herrn Jesus. Und diese Liebe, die sich da gezeigt hat, war eine Liebe, die schon lang vorher angekündigt worden war. Da möchte ich eine Bibelstelle dazu aufschlagen, Jesaja, Kapitel 7, Vers 14. lesen wir: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Also es ist die Rede von einer Jungfrau, und vom hebräischen Begriff, der hier verwendet wird, ist wirklich eine Jungfrau gemeint und nicht eine junge Frau. Es wäre auch gar kein Zeichen, wenn eine junge Frau schwanger werden würde. Ein Zeichen ist es, wenn aber eine Jungfrau schwanger wird. Und es heißt, der Herr wird euch ein Zeichen geben. Und so haben auch die Juden sehr früh schon die Erwartung gehabt, dass dieses Zeichen geschehen wird. Es gibt eine griechische Übersetzung vom Alten Testament vom Jahr 300 vor Christus, wo für diesen Begriff auch ein griechischer Begriff verwendet wurde, der eindeutig Jungfrau bedeutet. Also wir sehen, in diesem frühen Stadium des Judentums war auch die Erwartung da, es wird eine Jungfrau schwanger werden. Und es war das Bewusstsein da, durch die Geburt dieses Kindes von dieser Jungfrau wird der Messias eben auf die Welt kommen. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Nun, ich bin mal gefragt worden, ja, warum steht denn da und wird ihm den Namen Immanuel geben? Ja, der Herr Jesus wurde doch Jesus genannt. Es ist richtig, Jesus wurde Jesus genannt, auch nach dem Befehl des Engels. Jesus bedeutet, der Herr ist Retter oder der Herr schafft Rettung. Aber Jesus hat neben dem Namen Jesus noch mehrere Bezeichnungen, mehrere Titel. Und einer davon ist Immanuel. Und die Bedeutung dieses Namens ist sehr wichtig. Die Bedeutung Immanuel heißt Gott mit uns. Durch die Geburt dieses Kindes, durch die Geburt des Herrn Jesus, kam Gott zu uns. Und deswegen passt diese Bezeichnung auf den Herrn Jesus sehr gut. Jesus, der Immanuel. Jesus, Gott mit uns. Gott wurde Mensch, der Sohn Gottes kam zu uns und er ist Gott mit uns. Und dadurch sehen wir schon aus dieser Prophetie heraus, aus Jesaja 7, Vers 40, den Hinweis darauf, dass hier nicht ein normaler Mensch geboren wird, sondern dass durch diesen Erlöser Gott selbst zu uns kommt. Und hierdurch ergibt sich eine viel größere Tragweite dieses Kommens des Herrn Jesus in diese Welt. Er war nicht etwa ein Religionsstifter oder jemand, der sich gedacht hat, ich mache jetzt diese Welt etwas besser oder starte eine Sozialreform oder so etwas in die Richtung, sondern er kam, um einen Auftrag auszuführen, der schon vorher geplant war. Und das Interessante ist, wenn wir in der Bibel nachlesen, dann begegnen wir dem Herrn Jesus Christus im Alten Testament an vielen verschiedenen Stellen. Und die Bibel sagt uns auch, dass der Herr Jesus Christus, dass durch ihn die Welt erschaffen wurde. Das heißt, der Herr Jesus selbst war schon von Ewigkeit her und auch nur so konnte er diesen Auftrag erfüllen, den Auftrag, zu dem er an Weihnachten auf diese Erde gekommen ist. Diese Liebe war, wie wir hier sehen, 700 Jahre vorher angekündigt und wir haben weitere Prophetien, die noch weiter zurückgehen und die uns auf den Erlöser hinweisen. Das Interessante ist doch, dass so viele Details über das Leben des Herrn Jesus genannt werden, dass wir staunen können, wie genau sich das in seinem Leben erfüllt hat. Das ist so detailliert, dass niemand hergehen kann und sagen und behaupten kann, ich bin der Erlöser. Viele haben es getan und haben es aber nicht geschafft, diesen Reichtum an Prophetien zu erfüllen und wurden am Ende entlarvt als falsche Propheten. Diese Liebe angekündigt vorher und wir fragen uns, wozu wurde diese Liebe angekündigt? Wozu wurde der Erlöser angekündigt? Wozu braucht man überhaupt einen Erlöser? Reicht es nicht, sich einfach an die 10 Gebote zu halten? Können wir nicht hergehen und sagen, ich lebe ein Leben in Rechtschaffenheit, in Übereinstimmung mit den 10 Geboten und mit den anderen Geboten des Alten Testaments? Oder eben nicht? Wenn wir die 10 Gebote genauer betrachten und alles lesen, was im Alten Testament über die 10 Gebote gesagt wird, dann sehen wir schon, im Alten Testament war klar, wir können uns daran nicht wirklich halten. Wir können zwar äußerlich, das ist richtig, äußerlich einen gewissen Gehorsam erreichen. Wir können zum Beispiel sagen, ich bete Gott an und ich befolge die Rituale des Alten Testaments, wenn man zum jüdischen Volk jetzt gehört hat, So konnte man einen äußerlichen Gehorsam erreichen, sodass alle anderen gemeint haben, der ist ja ein guter Israelit, ein guter Jude oder jemand, der eben Gott fürchtet. Das konnte man sehr wohl tun. Aber die Bibel sagte uns ganz klar, dass es auf das Herz ankommt, dass Gott die Motivation anschaut, dass Gott schaut, dass Gott sieht, ob wir wirklich ihn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Vermögen, mit allem, was wir sind. Und die Liebe Gottes in einem Menschen kann natürlich ein anderer Mensch nicht sehen. Er kann vielleicht die Auswirkung dieser Liebe bemerken, weil diese Liebe, wie der Herr Jesus sagt, sich auch in der Liebe zum Nächsten niederschlägt. Das heißt ja, liebe den Herrn von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Auswirkung kann man vielleicht beobachten, aber auch die Auswirkungen können nur vorgetäuscht sein. Und somit ist es Gott, der in die Herzen sieht und der weiß, wie es wirklich aussieht. Und wir sehen im Alten Testament sehr viele Gläubige, die vorbildlich sind, wie zum Beispiel David, Samuel und andere. Und bei manchen dieser Gläubigen, eigentlich bei den meisten, bekommen wir aber auch Einblick in ihr Leben. Zum Beispiel bei David, wie er eben doch trotzdem gesündigt hat, obwohl er sich an das Gesetz Gottes halten wollte, hat er Sünden begangen. Und so auch Abraham, der als Vorbild aller Gläubigen gilt, auch er hat gesündigt. Und so wurde deutlich, dass auch diese alttestamentlichen Vorbilder nicht perfekt waren. Sie hatten ihre Probleme, sich an die Maßstäbe Gottes zu halten. Und das liegt daran, dass Gott eben ein heiliger Gott ist, ein Gott, der so heilig ist, dass wir mit unserer Begrenztheit gar nicht diesen Maßstäben gerecht werden können. Wir könnten jetzt jedes Gebot im Einzelnen durchgehen, aber das möchte ich heute nicht tun. Wenn wir das Gebot wirklich so betrachten, wie wir es betrachten müssen, dann müssen wir bekennen und anerkennen, wir können es nicht schaffen. Die Frage, die sich dann stellt, ist, warum eigentlich gab es dann überhaupt die Gebote? Wenn es niemanden gab, der die Gebote wirklich vollkommen eingehalten hat, nicht mal die großen Glaubensvorbilder, warum hat Gott diese Gebote überhaupt gegeben? Warum gab Gott der Menschheit die 10 Gebote? Und davon lesen wir im Römerbrief, Römer Kapitel 3, Vers 20. Da heißt es, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also hier ist ein wichtiger Hinweis darauf, warum das Gesetz überhaupt gegeben worden ist, warum die Gebote gegeben worden sind. Dadurch kommt Erkenntnis der Sünde. Und das muss auch zwangsnotwendig geschehen, wenn wir aufrichtig versuchen, uns an die Gebote zu halten, es wirklich ernst damit meinen, nicht nur daherreden und sagen, ich halte mich jetzt mal an die 10 Gebote, sondern wirklich ernsthaft versuchen, alles einzuhalten, auch unsere Herzensgesinnung, alles, was dazugehört, dann müssen wir sehr schnell erkennen, dass wir es nicht schaffen. Und das war ja auch bei Martin Luther der große Wendepunkt in seinem Leben. Martin Luther hat ernsthaft versucht, sich an die Gebote der Schrift zu halten, und zusätzlich natürlich noch an die Gebote der katholischen Kirche, die über die Schrift hinausgingen. Aber er hat es ernst gemeint. Er wollte wirklich alles so einhalten, wie es vorgegeben war. Und er hat gemerkt, desto mehr er sich abmüht, desto mehr er es versucht, desto mehr erkennt er, er schafft es nicht. Alles Knie schmutzig reiben, blutig reiben beim Gebet in den Klöstern, seine Reisen nach Rom. All das hat ihn nicht weitergebracht und hat ihn Gott nicht näher gebracht. Und dann durch den Römerbrief durfte er erkennen, es ist Gnade, es ist ein Geschenk. Aber das Gesetz hat bei ihm dazu beigetragen, dass er erkannte, ich bin ein Sünder und ich brauche einen Erlöser. Und genau dazu brauchen wir einen Erlöser, um das zu schaffen, was wir nicht schaffen konnten. Der Jesus kam mit einem Auftrag. Er kam als Erlöser in diese Welt. Es war klar, als er geboren wurde, er kam, um zu sterben. Das ist eng miteinander verbunden. Wir lesen dazu 2 Bibelstellen im 1. Johannesbrief. Kapitel 4, Verse 9 und 10. Ich lese erstmal nur Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Also in diesem Vers lesen wir von der Liebe Gottes und es heißt, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. Die Liebe Gottes hat sich dadurch gezeigt. Sie ist offenbar geworden, sie ist sichtbar geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Also, ganz klar ein Hinweis natürlich auf die Geburt, auf Weihnachten, auf die Geburt des Herrn. Die Liebe Gottes hat sich dadurch gezeigt, dass er Mensch wurde. Es heißt, damit wir durch ihn leben sollen, damit wir durch ihn das ewige Leben, das wahre Leben bekommen. Und dann im nächsten Vers lesen wir schon einen Hinweis auf seinen Tod. Es heißt hier in Vers 10, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Die Liebe besteht also darin, nicht, dass wir Gott geliebt haben. Das ist schon ein Hinweis darauf, dass die Menschen dieses erste und höchste Gebot, du sollst den Herrn lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Vermögen, mit deinem ganzen Verständnis, dieses erste Gebot nicht wirklich eingehalten haben. Also die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Also der Herr Jesus wurde in diese Welt gesandt, um ein Sühnopfer zu sein. Und ein Sühnopfer, was ist das? Ein Sühnopfer ist ein Opfer, das die Sünden der anderen sühnt, das für die Sünden der anderen bezahlt, das den Zorn Gottes zufriedenstellt. Das Sühnopfer stellt ein Gericht dar und der Sohn Gottes wurde gerichtet. Wenn wir an dieses Sühnopfer glauben, an dieses Werk glauben, dann wissen wir, dass wir dadurch die Vergebung der Sünden bekommen und haben. Dadurch wurde der Herr gesandt. Und das ist das größte Weihnachtsgeschenk, das wir uns vorstellen können. Ein Weihnachtsgeschenk, das besteht in dem Sohn Gottes, der gekommen ist, um sein Leben zu lassen als Lösegeld für viele. Die Bibel sagt unmissverständlich während dem ganzen Alten Testament und im Neuen Testament, dass die Folge der Sünde der Tod ist, die Strafe ist. Das ist immer wieder ein Thema in der Schrift. Und manch einer, der sich mit der Schrift beschäftigt hat, die Schrift aufgeschlagen hat, der hat schon entdeckt, es gibt viele Hinweise darauf, auf das Gericht. Manch einer hat leider die Schrift dann wieder zugeschlagen und hat sich gedacht, also so viel Gericht brauche ich gar nicht hören. Und hat nicht die Verse aufgeschlagen, die die Gnade Gottes verheißen. Auf der einen Seite haben wir natürlich das Gericht Gottes, das ein Teil des Evangeliums darstellt und das keine erfreuliche Botschaft darstellt, dass Gott Sünde richtet. Auf der anderen Seite haben wir aber die frohe Botschaft, dass der Herr Jesus gekommen ist. Er ist an Weihnachten gekommen, er ist Mensch geworden, er ist gekommen als Sühnopfer. Der Tag, ob der 24. stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Wir wissen aber, er ist gekommen. Ja, manche sagen oder haben behauptet, der 24. könnte es nie sein, weil ja da Schafe auf den Weiden waren und sich das Wetter ja überhaupt nicht eignen würde. Ja, es ist richtig, das Wetter in Deutschland würde sich vielleicht nicht eignen, dass man Schafe auf die Weide sendet, aber das Wetter in Israel sehr wohl. Ja, und bis heute ist es der Fall, dass im Dezember, dass man da Schafe draußen sehen und finden kann. Die Schrift sagt aber nicht, dass es sich um den Dezember handelt. Die Schrift sagt hier überhaupt keinen genauen Monat. Es könnte der Dezember sein, es könnte aber auch der Juli gewesen sein. Das ist nicht das Wichtige, ob es dieser Tag war oder ein anderer Tag. Das Wichtige ist, dass er tatsächlich gekommen ist. Und dass er gekommen ist, um diesen Auftrag zu erfüllen, als Sühnopfer sich hinzugeben aus Liebe zu uns. Und es heißt hier, darin ist die Liebe geoffenbart worden. Das zeigt uns die Liebe des Vaters, aber auch die Liebe des Herrn Jesus selbst. Und ich möchte in Bezug auf die Liebe des Herrn Jesus zwei Stellen aus seinem Leben rausgreifen, die uns zeigen, wie voller Liebe und Barmherzigkeit der Herr Jesus wirklich war. Im Matthäusevangelium, Kapitel 8, da lesen wir folgende Begebenheit. Ab Vers 1. Als er aber von dem Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Wir müssen uns erstmal diese Situation vorstellen. Es war so, dass Aussätzige nicht zusammen sich aufhalten durften mit den anderen Menschen. Sie waren aussätzig, sie waren gewissermaßen unberührbar, mussten meistens außerhalb der Stadt sich aufhalten, in einer Hütte einsam und verlassen von den anderen. Also wir haben es hier mit solchen zu tun, die von vielen verachtet waren, die Probleme hatten, von anderen akzeptiert zu werden, und so waren sie oft alleine und einsam. Sie waren sozusagen der Aussatz der damaligen Gesellschaft oder haben zu diesem Aussatz gehört. Und solch ein Aussätziger erscheint vor dem Herrn Jesus. Es heißt, er fiel vor ihm nieder und sprach: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Also er hatte den Mut und die Zuversicht, zum Herrn Jesus zu kommen, und bekannte sogar: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er hatte möglicherweise viel von den Wundern des Herrn Jesus gehört und hat wirklich geglaubt, durch das, was ihm erzählt worden ist, der Herr Jesus hat die Macht, ihn zu reinigen. Und jetzt hoffte er auf seine Barmherzigkeit, dass der Herr Jesus auch wirklich dieses tut. Und es heißt dann in Vers 3, und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Das müssen wir uns jetzt wiederum vor Augen führen. Ein Jude wäre damals nie auf die Idee gekommen, solch einen Aussätzigen auch noch anzurühren. Er würde ja nicht mal in seine Nähe kommen. Und was macht der Herr Jesus? Der Herr Jesus rührt ihn an. Und das ist wirklich ein Zeichen seiner Liebe. Er rührt ihn an. Er sagt: Ich ekle mich nicht vor dir, sondern ich mache das, was du dir gewünscht hast, was du erbeten hast. Er sagt: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Hier sehen wir, wie der Herr Jesus anders war als die anderen Menschen, wie er voller Liebe und Barmherzigkeit war, auch hier gegenüber diesem Aussätzigen. Und das ist ein Hinweis darauf, dass man zum Herrn Jesus kommen kann, dass man sich bei ihm bergen kann, dass man keine Angst haben muss, vor ihm zu treten, egal welchen Hintergrund man hat. Der Jesus selbst hat gesagt: Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er aß mit den Sündern, er aß mit denen, die einen Erlöser brauchten. Und so kümmerte er sich hier um diese physischen Bedürfnisse dieses Aussätzigen. Wir haben eine weitere Stelle, die ich aufschlagen möchte, wo wir sehen, dass der Jesus noch viel weiter ging, und zwar im Markus-Evangelium. Markus Kapitel 2. Ab Vers 1. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum, und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr da war, auch nicht draußen bei der Tür, und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab, und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welche der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Also das ist auch eine sehr interessante Begebenheit. Sie bringen diesen Gelähmten zum Herrn Jesus, sie schaffen es nicht, zu ihm zu kommen, und lassen ihn durchs Dach runter. Und natürlich hatten sie die Erwartung, der Herr Jesus würde sprechen: Steh auf und geh umher. Aber das tat der Herr Jesus nicht. Der Herr Jesus wusste, das eigentliche Problem ist nicht, dass dieser gelähmt ist, sondern das eigentliche Problem sind seine Sünden. Und er sagt: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Er wusste, konnte er ins Herz sehen und er wusste, dass derjenige glaubte. Deswegen haben auch die anderen diesen Aufwand auf sich genommen, um diesen Gelähmten zu ihm zu bringen. Und er spricht das eigentliche Problem an. Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und er konnte sich dessen gewiss sein, seine Sünden waren vergeben. Aber es geht noch weiter. In Vers 6 lesen wir, es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Der Gedanke ist natürlich richtig. Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Tatsächlich sagt uns die Bibel, nur Gott allein kann Sünden vergeben. Diese Schriftgelehrten wussten offenbar nicht, mit wem sie es zu tun hatten. Wer hier zu ihnen gekommen war, der Erlöser, und dass in dem Erlöser Gott selbst zu ihnen gekommen war, der sehr wohl diese Vollmacht hat, wie wir jetzt auch sehen werden. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, so dass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Also er fragt sie, was ist leichter, zu sagen, dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf. Es ist klar, was leichter ist. Es ist leichter zu sagen, dir sind die Sünden vergeben. Denn das kann niemand nachprüfen. Aber zu sagen, steh auf und geh umher, ist nicht so leicht, denn das ist sehr leicht nachprüfbar. Wenn er aufsteht und geht, dann wissen sie, aha, hier ist wirklich der Retter, der Messias. Aber wenn er nicht aufstehen würde, dann wüssten sie, sie haben es mit einem Scharlatan zu tun. Aber er sagte auch das Zweite, steh auf und geh umher. Und so stand er auf und dadurch hätten sie anerkennen müssen, dass dieses wirklich der Erlöser ist, der auch Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Viele vom Volk haben das auch in dem Moment erkannt und priesen Gott. Aber wir wissen, dass die Schriftgelehrten nicht zufrieden waren, weil sie später, als er weitere Wunder tat und dann auch einen Menschen am Sabbat heilte, beschlossen, ihn zu töten. Also sie haben die Zeichen bekommen, die gefordert waren, die auch nach jüdischer Überlieferung gefordert waren, dass er der Messias sei. Aber sie haben diese Zeichen abgelehnt und haben eben diesen Mord dann geplant und auch ausgeführt. Wir sehen aber die Liebe des Herrn auf der einen Seite, wie er sich um die Menschen kümmert, sich der Menschen annimmt und wie er auch sich um das eigentliche Übel kümmert, das Übel der Sünde. Was natürlich zu diesem Zeitpunkt vielen noch nicht klar war oder bewusst war, dass er gekommen war, um als Sündopfer zu sterben. Das war vielen noch nicht klar und wenn wir die Geschichte seiner Gefangennahme lesen und alles, was dann passierte, wie die Jünger ihn verließen, dann wird uns klar, dass nicht mal die Jünger Bescheid wussten, nicht mal die Jünger dieses verstanden hatten, obwohl der Herr Jesus ihnen es selbst persönlich mehrmals sagte. Und so ist es leider auch heute im Judentum, dieser Glaube, dass der Messias, wenn er kommen wird, dass er als Sündopfer kommen wird, als Erlöser kommen wird, ist leider verloren gegangen, obwohl er in den Schriften ganz klar dargelegt ist. Obwohl das laut den Schriften passieren musste, klammert man weitgehend diese Prophetien aus, wo es darum geht, dass der Jesus kommt, um zu leiden, oder der Messias kommt, um zu leiden. Und man stellt die Verse im Vordergrund, wo es heißt, der Messias wird als König herrschen. Und deswegen haben in Israel viele die Erwartung, wenn der Messias kommt, dann wird er dem Volk Israel zu Ruhm verhelfen, dann wird er dafür sorgen, dass die Feinde vernichtet und geschlagen werden und das Volk Israel dann zum Zentrum der Welt werden wird. Dass aber erstmal der Messias kommen musste, um zu leiden, wird nicht gesehen. Und auf dieser Grundlage dann natürlich auch der Anspruch Jesu abgelehnt. Ich möchte in Bezug auf diesen Vers, dass er als Sündopfer für unsere Sünde kommen würde, eine kleine wahre Begebenheit erzählen. Und zwar geht es da um einen Vater, der all diese Wahrheiten in seiner Kindheit gehört hatte. Er hatte gehört von dem Opfer des Herrn Jesus, von dem Erlösungswerk und hat sich aber dafür entschieden, da nichts mit zu tun zu haben und hat dann geheiratet, hat einen Sohn bekommen und auf diesen Sohn hat immer wieder ein Kindermädchen aufgepasst, die gläubig war und eines Tages benahm sich der Sohn ziemlich schlecht und war dann abends im Bett und fing auf einmal ganz schrecklich an zu weinen. Und dann rannte der Vater zu seinem Sohn und sagte, was ist denn los, warum weinst du so, warum benimmst du dich so und was ist mit dir oder ja, was bedrückt dich? Und dann sagte er, ich will nicht, dass meine Sünden in ein Buch aufgeschrieben werden. Und dann sagte der Vater, wer hat denn sowas behauptet? Und dann hat er gesagt, ja, das Kindermädchen hat gesagt, dass jede Sünde in einem Buch von Gott aufgeschrieben wird und dass das am Ende dann auch ins Gericht gebracht wird, dass Gott keine der Sünden vergisst. Und das will ich nicht. Ich will nicht, dass meine Sünden in diesem Buch sind. Und dann hat der Vater, ist ganz ins Stocken gekommen und auf einmal waren aber die ganzen Erinnerungen da an das, was er als Kind gelernt hatte, von der Bibel gehört hatte und dann sagte er so frei heraus, ja, es gibt ja eine Möglichkeit, dass die Sünden alle ausgelöscht werden. Und dann sagte der Sohn, ja, echt, wirklich, wie denn, wie passiert das denn? Ja, das ist durch die Barmherzigkeit Gottes und er musste tatsächlich ein bisschen schwer, dann die richtigen Worte zu finden und versuchte es dem Sohn zu erklären. Und der Sohn fragte dann irgendwann, ja, werden die Sünden mit einem Schwamm einfach weggewischt? Und dann sagte er, ja, ganz so einfach ist es nicht, sondern der Jesus hat, als er gekommen ist, gelitten für die Sünden, hat sein Blut vergossen. Und das heißt, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Die Sünden sind durch das Blut des Herrn Jesus bezahlt worden und darauf kannst du vertrauen. Wenn du darauf vertraust, kannst du dir gewiss sein, dass deine Sünden ausgelöscht sind. Und das tat der Sohn dann auch und er bat dann auch seinen Vater, mit ihm zu beten. Und dann ging der Vater auch auf die Knie und betete. Und am Ende waren sie beide sich bewusst oder hatten beide die Gewissheit der Sündenvergebung. Und das Leben dieser Familie änderte sich auch von diesem Tag an. Ich fand das eine sehr schöne Geschichte, um aufzuzeigen, wie der Herr das Leben von Menschen verändert und vor allem auf so interessante Art und Weise, dass es hier durch den Sohn, durch diese Fragen des Sohnes oder durch diese Stimmung eigentlich des Sohnes initiiert wurde. Er kam als Sühnopfer für unsere Sünden und wir haben gesehen, in zwei Versen, in 1. Johannes 4, Vers 9 und Vers 10, haben wir beide Wahrheiten. Er kam in diese Welt und dadurch wurde die Liebe Gottes offenbar und in Vers 10, er kam als Sündopfer für unsere Sünden. Und dass das Eigentliche, wo wir auch an Weihnachten mit dran denken sollten, nicht nur, dass er kam, sondern wozu er kam. Er kam eben mit diesem Auftrag und abschließend möchte ich mit dem bekannten Vers, der nicht fehlen darf, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und wenn wir uns dieser Wahrheiten bewusst sind, der Liebe Gottes bewusst sind, dann haben wir allen Grund, uns zu freuen und dankbar zu sein für dieses große Werk des Herrn, für sein Kommen, dafür, dass er wirklich gekommen ist und diesen Auftrag ausgeführt hat. Und damit möchte ich für heute schließen.